Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hi.
Howdy.
Wir freuen uns.
Eben, howdy, wie ihr Cowboys sagt. Wie viel Cowboy steckt denn in euch im richtigen Leben?
Och, eine Menge Großstadt-Cowboy, ne? Also wir sind ja schon eher die Berliner Jungs und musikalisch eine Menge Cowboy und im Großstadt-Cowboy eine Menge Freiheitsliebe und Selbstständigkeit.
Mhm. Der Großstadt-Dschungel sozusagen ist durch die Prärie ersetzt bei uns. Wir sind schon die Urban Cowboys. Mhm. Also nicht die Stallburschen mit Mistgabel und Pferd, sondern
die anderen.
Pferdestärken unter der Motorhaube.
Mhm. Am 5. Mai euer Album, seid ihr aufgeregt?
Total.
Ja, es ist ja schon unser 10. Album und es ist doch immer wieder was Besonderes und was Neues und die Aufregung ist immer da. So
ja,
auch dieses Mal.
Auch gerade, weil es das 10. ist, ne? Das ist ja irgendwie ein Jubiläum, also ja. Nicht irgendwie, das ist ein Jubiläum. 20 Jahre Bossos mit dem 10. Album, das ist schon besonders in vielerlei Hinsicht. Also zum einen, ne, Retrospektive, wenn wir so schauen, was so, dass es uns 20 Jahre gibt, dass wir das so lange machen dürfen, dass es das 10. Album ist, was wir rausbringen. Dann hat das Album ja auch länger gedauert als alle anderen vorher. Ja.
Hm.
Deswegen ist das schon ein großer Moment. Wir planen die Herbsttour. Da gibt es auch viel, viel Vorbereitung. Das rückt ja auch irgendwie näher und es ist schon eine Menge los im Moment.
Genau, über all das sprechen wir natürlich noch ausführlich. Mich interessiert mal, wie und wann ihr für euch die Musik tatsächlich entdeckt habt. Sascha, fangen wir mal mit dir an.
Ja, also ich bin in einer musikalischen Familie schon groß geworden. Mein Vater spielt Klavier, mein Opa war Stehgeiger und Saxophonist und Klarinettist und da hat die Familie schon eine lange musikalische Tradition. Dann war ich auf der Waldorfschule, ne, auch sehr musisch erzogen, war im Schulorchester mit der Geige, später im Schwäbisch-Fränkischen Orchester, dann habe ich Klavier gelernt und dann habe ich so ein bisschen die Unterhaltungsmusik für mich entdeckt. Als junger Teenager, so mit 13, 14, wollte ich dann schon auch die Gitarre mal ergreifen und nicht nur bei Beethoven am Klavier sitzen.
Ja eben, denn Geige ist ja nur wirklich sehr speziell, wo man im Grunde genommen auch relativ viel üben muss, damit es einigermaßen klingt.
Ja, das habe ich gehasst, üben. Das war nicht mein Ding. Alleine zu Hause mit der Geige, das habe ich nicht, das konnte ich irgendwie nicht. Aber es hat irgendwie doch immer gereicht, um mit anderen dann zu spielen. Im Orchester war es nämlich grandios. Also das schwärme ich bis heute von.
Hm. Mit 14 die erste Band.
Ja, also da gab es jetzt nicht so ein fließender Übergang, ne, mit Kumpels aus der Klasse, erst zu Hause am Klavier, saßen wir zu zweit, vierhändig. Irgendwann waren wir dann für uns so eine Band, wenn wir das regelmäßig gemacht haben. War aber blöd, irgendwann zwei Leute am Klavier. Da habe ich gesagt, komm, ich mach Gitarre, dann sind wir noch eine richtigere Band.
Ja.
Mit unterschiedlichen Musikinstrumenten. Und dann, ja, wer singt? Und der Klavierspieler, der sagte, ich kann nicht unmöglich singen und dabei Klavier spielen. Da habe ich gesagt, pass auf, ich lerne ja gerade Gitarre, dann lerne ich gleich das Singen mit. Und dann haben wir auch einen Sänger und da war fein damit. Und dann ging es irgendwann ins Jugendhaus, haben wir einen Proberaum bekommen in Heidenheim in Süddeutschland. Und ja, dann haben wir da geübt und so als dann die erste Band entstanden ist, dafür ging dann nochmal ein, zwei Jahre. Und da ging es auch nicht drüber hinaus über Auftritte im Jugendhaus selber.
Ja. Und was habt ihr denn da für Musik gemacht und gespielt?
Das war so Elvis, Rock'n'Roll, Rockabilly. Das war meine erste Entdeckung. Schon ganz früh, mit 6 habe ich Elvis entdeckt und seitdem hat er mich nie mehr losgelassen. Und dementsprechend war auch die erste Musik so in der Richtung, ne? 50er Jahre Rock'n'Roll. Und dann später mit meiner richtigen Band war ich auch komplett in dieser Szene untergetaucht. Die gibt es überall, weltweit.
Mhm.
Ziemlich klein, aber überall vorhanden und da haben wir wirklich auch die Welt bespielt.
Alec, wie war das bei dir?
Nicht so spektakulär. Bei mir war das, also dass Musik was Besonderes mit mir macht, habe ich schon früh als Kind auch gemerkt und dann hat sich natürlich dann verstärkt, wenn man so mit 11, 12, 13, wenn man anfängt so langsam zu pubertieren, dann war Musik natürlich der Hauptfokus. Also dann ging es nur noch um Musik bei mir. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass Musik, also Emotionen in mir auslöst, was nur Musik kann. Und dass mir das ganz wichtig ist. Und ich wollte auch unbedingt das dann daran teilhaben. Also selber machen, nicht nur hören. Ne? Das war irgendwie so ein Gefühl, was ich hatte. Und ich wollte auch immer irgendwie auf einer Bühne stehen. Ich hatte Bock auf Rampensau.
Mhm.
Das war schon, ich bin schon mit 11 auf dem Tisch getanzt zu Hause, wenn meine Eltern eine Party hatten und Musik lief. Und Dann kam irgendwie, bin ich so mit 13 zum Heavy Metal gekommen. Ne? Ich habe Iron Maiden gesehen in Budapest, weil meine Eltern meine Tante besucht haben aus Bayern. Und dann war Ungarn so der Treffpunkt für die ost-westdeutsche Verwandtschaftsnummer. Und dann habe ich da Iron Maiden gesehen, durch Zufall auf so einem riesen Parkplatz haben die einen Gig gemacht. Und dann war es um mich geschehen und ich brauchte seitdem dann laute, heftige Gitarren. Ne? Und dann fing das halt irgendwann auch bei mir an mit 15, glaube ich, so mit den ersten Kumpels. Im Keller, mehr schlecht als recht, irgendwie irgendwas, ne, versucht nachzuspielen. Das waren dann so die simplen Sachen wie so Ramones oder AC/DC, ne? Mhm. So Dinge, die man versucht mit drei Akkorden irgendwie hinzukriegen. Und das ging dann immer so weiter. Also irgendwie dann von einer Band in die nächste gestolpert. Dann kam natürlich für mich die Grunge-Welle. Da war ich genau 17, 18, 19, als das so losging. Das hat mich dann nochmal so richtig abgeholt und gekickt und mich musikalisch auch nochmal geöffnet. Da war es dann nicht nur Metal, sondern dann war es halt, ne, Rockmusik oder Rock'n'Roll im weitesten Sinne. Und das hat mich geprägt und dann ja immer Band für Band für Band, bis wir uns über den Weg gelaufen sind.
Genau. Aber bis dahin war euch noch nicht so klar, dass ihr das auch irgendwann mal tatsächlich beruflich machen wollt, sondern ihr habt richtig einen ordentlichen Beruf gelernt.
Ja, was heißt klar? Wir wollten das immer, aber es war uns eher klar, dass das relativ
unwahrscheinlich ist.
Utopisch ist, das hinzukriegen.
Ja. So, naja, ich bin schon mit dieser ersten Band, mit der ich da viel gespielt habe, in dieser Rockabilly-Szene, bin ich schon 97 nach Berlin gezogen. Ne? Wir sind ja aus Süddeutschland, wie gesagt, und wir wollten es schon wissen. Ne? Wir haben als Hobby semi-professionell, wir waren jedes Wochenende unterwegs und haben da schon Blut geleckt und dachten, Mensch, da geht doch vielleicht noch eine Tür auf, aber nicht in Heidenheim und nicht in dieser Szene, die ja wie gesagt auch sehr klein war. Da müssen wir in die Hauptstadt. Und dann sind wir nach Berlin gezogen. Das hat dann erstmal nicht funktioniert. Und dann zum Glück, wie du sagst, wir haben beide einen Beruf gelernt. Als bei mir dann die Kohle knapp wurde, nach einem Jahr Berlin entdecken und Musik machen natürlich, aber irgendwann war das Geld alle und dann musste ich wieder arbeiten gehen.
Und dann kam es zu dieser schicksalhaften Begegnung von euch beiden. Das war 2004 in Kreuzberg, in der Werbeagentur.
Wir sind ja beide Grafikdesigner, um das aufzulösen, was unser eigentlicher, der richtige Beruf ist, ne, wie unsere Eltern sagen würden. Und ich saß da so als Freelancer, habe auch ja immer in Werbeagenturen gejobbt, so als Grafiker, ne, Geld verdienen, um auch Musik machen zu können nebenher. Und Sascha kam eines Tages durch die Tür spaziert, frisch in der Festanstellung, erster Tag. Ich saß da gerade und habe gerade für meine damalige Band Boon, war das glaube ich, so Demo-CD-Cover ausgeschnitten. Ne? Man hat natürlich immer heimlich den Drucker, den schicken Laserdrucker der Agentur genutzt und das gute Papier.
War natürlich auch Grund der Berufswahl, ne? Dass man nebenbei seine Plattencover und Demos selbst gestalten
kann. Saß an der Quelle, hatte so, ne, Etiketten zum Bedrucken für die CDs und so. Und habe das ja jedenfalls gerade in der Mittagspause gebastelt. Chef war glaube ich gerade nicht da. Und Sascha so, sag mal, machst du denn da? Hast du eine Band? Machst du CDs klar? Und so, ja, hab eine Band. Und dann so, ich habe auch eine Band. Und das war's dann. Also das in Kürze war es das gewesen. Und dann sind wir, glaube ich, direkt am selben Abend, nach Feierabend, direkt in eine Bar auf ein Bier. Und seitdem ist das Geschichte. Und dann ist es um uns geschehen. Ne? Also wir waren dann dicke Kumpels, haben ja dann jeden Tag da gesessen in der Agentur und so. Kam es natürlich, dass wir dann auch immer enger wurden, dann anfingen, auch bei Sascha auf dem Dachboden zusammen Musik zu machen, die ersten Songs, auch hatte noch nichts mit Bosshaus zu tun, aber wir hatten dann Bock, immer zusammen was zu machen, weil wir beide halt musikalischen Background hatten und das war so der gemeinsame Nenner für uns.
Und wie seid ihr dann auf diese Cowboy-Nummer gekommen?
Ja, wir saßen halt in besagter Bar, das war meistens dieselbe, bei mir unten im Haus und
da saßen wir oft.
Oben auf dem Dachboden, ich habe ganz oben gewohnt und drüber, der kleine Dachboden hatte ich angemietet anstatt einem Keller und habe da ein kleines Studio reingebaut und dann saßen wir halt da immer und haben Musik gemacht und eines Abends kamen wir halt auf die Idee, warum genau, weiß ich nicht mehr, vielleicht lief Cash in der Kneipe und haben wir gesagt, oh, Country ist schon auch geil. Mhm. Ich sage, ja gut, ich komme ja da auch ein bisschen her mit meinem Rockabilly und so.
Ja, du schon, aber du ja eigentlich nicht.
Ja, aber er fand es natürlich auch geil.
Ich fand es auch super und letztendlich ist ja Country auch, hat ja dieselben Wurzeln wie Rockmusik im weitesten. Alles kommt irgendwie aus dem Blues und Rock'n'Roll letztendlich abgeleitet. Also auch der Hard Rock und der Metal und alles, was später kam und der Grunge, alles fing irgendwo mal in derselben Ursuppe an.
Mhm. Ja, und dann haben wir da besprochen, lass doch mal Country zusammen machen. Und ja, dann covern wir aber was. Wer jetzt einen Country-Song schreiben, wäre ja auch zu viel jetzt. Aber lass mal irgendwas raussuchen. Und dann kam man schnell auf die Idee, dass wir in Gefilden gefischt haben, die sehr, sehr weit weg vom Genre Country sind. Mhm. Und daraus wurde dann so ein Kneipensport von uns. Erstmal, dass wir die Titel gesucht haben, die man vielleicht in Country packen könnte. Teilweise so skurril, dass man sich es wirklich nicht vorstellen kann, irgendwelche Hip-Hop-Songs oder Britney Spears oder so in Country. Und dann bin ich dann in ein Studio, habe eine Nummer umgesetzt. Das war von Sisters of Mercy, This Corrosion. Und dann habe ich ein Demo gemacht, ihn angerufen, gesagt, komm mal vorbei. Ich glaube, da ist was entstanden. Und dann kam er abends und dann hat er drauf gesungen und so war unsere erste Nummer entstanden.
Das haben wir sehr gefeiert.
Und wir wollten dann mehr und haben eine nach der anderen aufgenommen.
Und dann seid ihr im Grunde so am Anfang durch Clubs und Kneipen.
Ja klar, das war auch das ist durch den Zufall dann weiter entstanden. Ne? Wir hatten damals gerade angefangen, ein Studio aufzubauen, also nicht ich, sondern Sascha und Ansgar und Tobi sind auch beide Jungs in der Band, Drummer und Percussionist. Und im Prenzlauer Berg ein Tonstudio aufzubauen, gemeinsam. Mhm. Und da haben wir eine Party gemacht. Ne? Und bei der Party hieß es, da muss jetzt irgendwie ein Live-Act auftreten, der auch mit dem Studio zu tun hat. Und also, ja, dann halt wir selber, ne? Logischerweise. Ja, bei uns war halt gerade so in der Mache.
Ja.
Also was heißt in der Mache? Wir hatten so 5 Songs oder so.
Mhm. Waren aber nur zu zweit, also wir hatten keine Band. Und dann hieß es bei der Party, ja Mensch, wenn wir da spielen, zu zweit ist ja albern, dann muss man schon eine Band gründen dafür, für die Party.
Ja, und dann macht ihr doch mit, Ansgar, Tobi. Also zack, rangesetzt, dann noch gefragt, wer noch kann, ne? Wer uns noch einfiel.
Genau, aus meiner alten Band noch der Bassist dabei gewesen. Und so hatten wir die erste Band in Anführungszeichen für diesen One-Off-Gig bei uns im Studio auf der Party. Und das war dann so gut, wir hatten glaube ich 8 Songs.
Oder 8 vielleicht, aber wir haben die dreimal in der Runde gespielt, hintereinander weg.
Genau, und da war dann ein Inhaber eines Live-Clubs namens Bassi, den gab es damals noch, ein illegaler Club im Hinterhof in der Schönhauser Allee, der Tammy, und der hat gesagt, ey, ihr müsst bei mir im Club spielen mit der Nummer. Und wir so, ey, ja, echt, also wir haben das ist nur zum Spaß hier bei uns. Nö, das passt genau rein, Gage, Kasten Bier oder Free Drinks. Und wir so, okay, dann machen wir das.
Ja.
Und der Club war dann brechend voll, war auch ein wildes Konzert. Wir haben unsere 8 Nummern ungefähr 3-mal wiederholt oder 4-mal.
Ja.
Und ja, dann hat er gesagt, okay, das wiederholen wir. Und dann wurde es langsam immer größer. Dann kam der nächste Club dazu und so wurden wir quasi aus dem Underground, aus der Subkultur, wurden wir immer größer.
War das schon der Moment, wo ihr euch Bosshaus genannt habt?
Ja.
Das war dann schon, genau. Das haben wir nämlich dann natürlich, als wir dann dachten, okay, wir gehen jetzt das erste Mal auf die Bühne, da muss auch irgendwie ein Name fürs Projekt her. Ne? Und Sascha hatte die Idee mit Bosshaus und das passt ja super. Also zum einen passt das natürlich hervorragend zu einer Band, die so eine Musik macht wie wir. Das ist vom Klang ein gutes Match. Und dann können wir natürlich Boss und Hoss sein. Das hat auch super gepasst. Und so kam eins zum anderen. Und dann haben wir auch natürlich auch gesagt, wenn wir jetzt das Ding auf eine Bühne bringen, können wir jetzt nicht im T-Shirt und Tonschuhe uns normal da hinsetzen, sondern dann müssen wir schon auch die Cowboy-Nummer jetzt durchziehen. Das war auch irgendwie eine geile Spielwiese, so, ne? Eine kreative. Wir haben klar, Cowboy-Hüte raus, irgendwo noch Cowboy-Stiefel im Schrank oder von irgendwem ausborgen, Unterhemden an, weil wir schon so, wir wollten schon die kernigen Jungs sein und auch beschlossen, Englisch zu reden auf der Bühne bei den Live-Shows.
Das war so ein kreativer Prozess. Also ähnlich wie man sich die Songs gepickt hatte, wurde da auch zur Show genauso viel gebrainstormt, wie wir denn das auf der Bühne verpacken könnten und umsetzen. Mhm. Und es war dann genauso ein Schenkelklopfer wie anfangs die Titelauswahl. Da habe ich gesagt, ja, reden wir nur Englisch, wir trinken Whisky auf der Bühne und
das ganze Programm.
Ja, genau.
Wir fanden es super und wir hatten auch Bock, dass das so ein bisschen, auch so ein bisschen kunstprojektmäßig und mysteriummäßig ist, dass wir sagen, wenn wir die ganze Zeit Englisch quatschen, ne, dann weiß jetzt keiner so genau, sind das jetzt Deutsche? Oder
ja genau, viele wussten das gar nicht. Ne? Die haben euch ja auch Englisch dann auch angesprochen.
Irgendwelche Amis, die in Berlin gestrandet sind irgendwie und hier ihr Ding machen. Und das fanden wir witzig. Das hat total Spaß gemacht. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Freiheit, wenn du dich ein bisschen, also nicht, ich würde es nicht Verkleidung nennen, aber wenn du so eine gewisse Kunstfigur
ein alter Ego
hast, so mit dem Hut und mit den Cowboy-Boots, dann schlüpfst du in eine andere Rolle, dann bist du nicht mehr Alex, sondern dann bist du Boss und dann bist du halt sofort im Howdy, how you doing, folks? Das macht auch ein bisschen macht ein bisschen freier und man kann ein bisschen mehr über die Stränge schlagen. Das fanden wir gut.
Hat Helge das neulich übrigens genau so auch formuliert. Ja, ja, dass er sagt, ja, du hast einfach eine ganz andere Freiheit, wenn du so eine Kunstfigur
Dinge machen, die dir vielleicht sonst, wo du sagen würdest, ach, ist das jetzt nicht ein bisschen Quatsch, bisschen
over the top.
Ja, ein bisschen übertrieben. Kann man jetzt peinlich oder was? Und wenn du aber Boss Burns vom Tennessee bist, dann ist das scheißegal.
Ja. Und hat natürlich auch ein bisschen lauffeuermäßig zu unserem Bekanntheitsgrad beigetragen am Anfang, als es gewachsen wurde, weil dieses Mysterium, sind es jetzt Deutsche oder Amis oder sind verrückte Typen aus Südstaaten in Berlin angekommen?
Es war einfach Anfang was ganz 30. Besonderes. Es war einfach was es noch nicht gab.
Wo sind die jetzt genau her? Und so war dann, ja, wie ein Lauffeuer ging das dann rum und dann hat man tatsächlich irgendwann so eine Art Underground-Stardom in Berlin auch so ein Mysterium geschaffen. Und es kamen immer mehr Leute und
war kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war so eine Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, voll. Ja. Kamen Leute in der Kneipe an oder beim Italiener und meinten, ihr seid das oder was? Krass, ich dachte, das wären irgendwelche Amis. Ja. Also, nee, wir sind das. Wie geil ist das denn? Das läuft in meiner Bar jeden Abend und ich wusste überhaupt nicht, was das für, wer das ist und wie ihr aussieht und was das sein soll. Und das war schon ein gutes Momentum damals.
Und was würdet ihr tatsächlich dann so als euren Durchbruch bezeichnen?
Es wurde immer größer. Irgendwann war eine Plattenfirma auf der Matte. Wir hatten nie im Gegensatz zu unseren alten Bands irgendwelche Demos verschickt und versucht, da einen Major-Deal oder einen Plattendeal im Allgemeinen zu bekommen. Das war wirklich nur ein Spaßprojekt. Und dann kam die Plattenfirma irgendwann zu uns. Und dann, um es kurz zu machen, 2004, Dezember, haben wir unseren Major-Deal bei Universal unterschrieben. Im Frühjahr 2005 kam dann das erste Album mit einer Single, die vorausging, Hey Ja. Mhm. Und da wurden dann auch Radios bemustert und es lief dann auch im Radio. Und ich würde sagen, das und die nächste Single, Like Ice in the Sunshine, kam dann. Ne? Also
war auch ein bisschen parallel, ne?
Werbespot, ja.
Da kamen so einige Sachen zusammen.
Ja. Auf jeden Fall, ab da waren wir über die Berliner Grenzen hinaus dann unterwegs. Und wirklich auch auf Deutschland-Tour. Spätestens ab 2005 waren wir 200 Shows im Jahr irgendwo auf einer Bühne gestanden. Und da wurde es dann schon profimäßig, also konnten wir gar nichts anderes mehr machen. Und das Jahr 2005 war auf jeden Fall der Durchbruch, würde ich sagen. Mit Hey Ja und Like Us in the Sunshine.
Ja. Mhm. Und dann natürlich Voice Kids, ne? Das war auch noch eine Riesennummer.
Das kam dann später
Voice.
Das war 19, das war
dann schon viel
später. Das war viel später, aber das war natürlich auch nochmal so ein Riesenpush.
Das war der zweite quasi, wenn man es, Durchbruch würde ich nicht sagen, aber so der nächste große Booster.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also nicht Voice Kids, sondern Voice. The Voice of Germany. Ja. 2011 war ja die erste Staffel, in der wir saßen mit Xavier Naidoo, mit Nena und mit Ray.
Ja, da gab es uns dann tatsächlich schon 5, 6 Jahre.
Ja. Und das war nochmal der nächste Boost in den Mainstream, sage ich mal. Da haben wir uns wirklich nochmal verdoppelt.
Genau, denn spätestens da kannten euch alle.
Ja, dann waren wir so ein bisschen, auch so ein bisschen hatten wir die Underdog-Rolle, auch obwohl wir natürlich schon längst irgendwie bekannt waren, aber eben noch nicht so, dass es jeder irgendwie auf dem Schirm hatte. So, ne? Und dann saßen wir da und dann gab es diesen Doppelstuhl, das war natürlich auch nochmal irgendwie was Besonderes und überhaupt hatte diese Show, war die erste Casting-Show, die es halt mal ganz anders gemacht hat, die mit mehr Qualität kam, wo es nicht so Boulevardesque war und wo halt wirklich 4, 5 mit uns dann richtig krasse Musiker auch saßen, die sonst nie in Castingshows gegangen wären. Und das hat natürlich einen totalen Run auf das Format gebracht und dann auch für uns eine gute Zeit gewesen, um uns irgendwie bekannter zu machen und den Leuten zu sagen, guck mal, was wir so machen.
Lasst uns mal ganz kurz auf diese Corona-Zeit gucken. Wie habt ihr die für euch erlebt?
Das war schlimm, natürlich in erster Linie. Also am Anfang, jetzt rückblickend, war das Schlimmste für uns, dass wir total planungsunsicher waren. Wir wussten ja nie, wie lang es dauert, wann es wieder losgeht. Die erste Hiobsbotschaft Anfang 2020 war natürlich, dass wir die Tour nicht spielen können, unsere Sommertour in 2020, das war schlimm.
Und kurz davor hattet ihr noch euer Grillbuch, dieses Barbecue, das kann ich mich nämlich noch erinnern. Das war eine der letzten Veranstaltungen vor Corona.
Die letzte war das, die letzte im März 2020.
Ja. Ich weiß auch, von uns zumindest auch, ne, das war unser letzter Auftritt als Band auch, weil da haben wir nämlich in Berlin im Sage Club irgendwie unser Buch präsentiert.
Richtig.
Und dachten uns, geil, jetzt kommt die Grillsaison und wir mit dem Grillbuch.
Das sensationelle Veranstaltung.
Das war toll.
Absolut.
Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann kam dieser verdammte Bremsklotz. Ne, so auf einmal ging nichts mehr. Und das war krass für uns. Und wie Sascha sagt, diese Unsicherheit, damals konnte ja noch gar keiner was absehen. Da denkt man, jetzt wird die ganze Sommertour abgesagt. Was für ein Scheiß, wie übertrieben ist das denn? Ne? Da waren wir ja auch noch so alle, wir wussten ja gar nicht, wie man das einordnen soll. Ja. Vielleicht geht es im Herbst weiter oder vielleicht im nächsten Jahr. Und dann wieder verschieben. Und da hängt natürlich dann auch das neue Album dran, was jetzt erst rauskommt. Das wäre mit Sicherheit schon vor einem Jahr oder so erschienen. Wir waren eigentlich schon ready und hatten schon ganz viel neues Zeug und hatten ganz andere Pläne. Also im Sommer die 20 die Tour spielen und im nächsten Jahr dann irgendwie ein Album machen. Und jetzt ist es halt quasi 3 Jahre später.
Mhm. Hattet ihr, also viele haben ja gesagt, die hatten im ersten Moment wirklich so eine Schockstarre, wo also gar nichts ging. Andere wiederum sagen, nee, jetzt erst recht, die sind dann direkt kreativ gewesen, haben also, was weiß ich, Bücher geschrieben, Kochbücher. Es gab noch nie so viele Kochbücher von irgendwelchen Prominenten, die es im Moment gibt, die alle da entstanden sind zum Beispiel.
Naja, das war so ein fließender Übergang, so richtig Schockstarre, glaube ich nicht. Also das Buch war natürlich der erste Schock, weil wir wollten damit natürlich auch auf Promotour gehen, Buchmessen und so weiter.
Ja.
Leipzig, das wurde dann alles abgesagt, dachte man, naja, okay, ist ja nur ein Seitenprojekt, im Sommer ist die Tour, let's go und da gehören wir auch wirklich hin. Dann kam die Absage der Tour. Das war dann natürlich ein Schock und aber erstmal ein Riesenaufwand, das logistisch alles ins nächste Jahr, in 21 dann zu verlegen. Das ganze Routing, die Crew buchen, die Hallen genauso wieder buchen in den Städten, dass es auch wieder passt, dass die Termine frei sind und. Also da hatten wir erstmal schon viel zu tun, dass wir die überhaupt in 21 mal gebracht haben. Und dann war es irgendwann klar, dann haben wir natürlich den Sommer 20 auch ein bisschen genossen, dachten, ach komm, ist ja auch mal was anderes, haben wir Zeit für Familien und so, sind mal viel zu Hause, war erstmal ganz schön. Und als dann die erneute Absage für 21 kam, da waren wir dann schon geschockt, weil das war natürlich auch ein finanzieller Aspekt, wir sind eine Liveband, wir brauchen eine Tour für ein Album und ein Album für eine Tour. Ja. Und wir leben alle in erster Linie vom Live-Geschäft. Und da gingen dann so die ersten Existenzängste auch los, von Crew bis zur Band und so, wo wir dachten, oh Gott, wie lange soll denn das noch gehen? Da war dann schon ein Schock da. Und dann die ganze Arbeit nochmal in 22 verlegen. Wieder die Hallen buchen, wieder die Busse safen, Absagen, die Trucks und. Ja. Also es war schon ein großer Schock. Und kreativ haben wir natürlich die Zeit genutzt, weil wir wussten, das Album wird kommen, also bereiten wir uns möglichst früh schon darauf vor. Aber ich muss auch sagen, wir sind auch eine Band, die einen gewissen Druck braucht und eine gewisse Deadline.
Das sagen alle. Das sagen alle. Da gibt es eigentlich keine. Schön, wenn ich Zeit habe.
Wenn du sagst, viele haben da sich kreativ, weiß ich wie, geäußert und beschäftigt. Bei uns geht es erst richtig los mit dem Vollendungsprozess, wenn wir wissen, es muss da und da auch fertig werden.
Absolut.
Und es war dann eher schwammig zu wissen, wann geht es wieder weiter. Hat ein bisschen gelähmt, würde ich sagen, jetzt schon voll einzusteigen, wo man doch gar nicht weiß, ob es überhaupt bei Herbst, beim nächsten, beim übernächsten Jahr bleibt.
Und damit sind wir jetzt bei eurem neuen Album. Wie ist das, wenn ihr ein Album so beginnt? Habt ihr da so einen berühmten roten Faden oder fangt ihr irgendwie erstmal an und guckt, wo es euch hinträgt?
Genau so. Wir fangen erstmal irgendwie an. Also irgendwann versucht man natürlich da dann Struktur reinzubringen, aber in erster Linie geht es eigentlich immer los mit den ersten Ideen. Viel entsteht ja auch schon zwischendrin, dass man so kleine Schnipsel hat, ne? Jeder hat mal irgendwie eine Idee, die man, und wenn es nur auf dem Handy eine gesummte Melodie ist oder mit einer Gitarre, was man abends auf dem Sofa irgendwie kurz im Kopf hatte und festhält, das fängt man an zu sortieren. Und dann entstehen die ersten Nummern, dann sind wir auch mal weggefahren 2-3 Tage. Das machen wir eigentlich auch ganz gerne zu jedem Album, dass wir uns mal raus aus von zu Hause, weg aus der Stadt, irgendwo hinhocken.
Nur ihr zwei
Nur
oder
wir
die
beide.
Gesamte?
Erstmal so, und dann sortieren wir alle Ideen, die jeder so gesammelt hat und hören uns das an und versuchen da mal hier und da ein kleines Demo zu machen, zu gucken, hat das Potenzial, geht das in die richtige Richtung? Und dann nimmt das langsam Form an, würde ich sagen.
Und in der Regel erst die Musik oder erst der Text?
Meistens erst die Musik.
Ja.
Also es gibt natürlich, wie Alex sagt, so, ich mache mir jetzt schon wieder Notizen, wenn mir was über den Weg kommt. Ne? Mein Handy ist voll mit riesen Listen an Songideen, an Textideen, an irgendwelche Punchlines oder eingesummte Melodien. Aber im allermeisten Fall ist es eine Akkordfolge oder eine Melodie. Und später kommt dann der Text.
Und am Anfang macht er dann die berühmten Bananentexte, so wie Grönemeyer?
Ja, man singt halt so na 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 und so Fantasy-Englisch. Ne? Und damit man ein Gefühl hat, wie klingt das denn eigentlich?
Ja. Im Großen und Ganzen ist oft die Melodie da und dann verlassen wir uns immer eigentlich auf unsere Inspiration und Bauchgefühl, was da so auf einen zukommt, auch in der Entwicklung über die Jahre, weil du vorher fragtest, gibt es einen roten Faden? Der rote Faden ist einfach, dass wir älter werden, sowohl an Jahreszahlen, aber auch an Weisheit und Einflüssen und Inspiration. Und da kommt automatisch immer wieder der Blick über den Tellerrand und was Neues dazu.
Du hast, glaube ich, mal gesagt, Texten machst du am liebsten ganz früh morgens.
Das habe ich mal so gemerkt für mich. Ja? Wenn ich mich abends, nachts noch zum Texten gezwungen habe, was mir echt schwer fiel und dann doch wieder lieber die Gitarre genommen habe und nochmal was musikalisch probiert, habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich mich morgens hinsetze zum Texten, dann geht mir das leichter von der Hand. Und die Gitarre spielen geht mir eher abends leichter von der Hand.
Morgens die klare Konzentration und abends eher das Gefühl, so, ne?
Ja.
Ich glaube auch, also muss ja sagen, Sascha schreibt ja überwiegend bei uns, also eigentlich ne, zum großen Teil alles auch Text und so, weil ich finde das schwierig, ich finde das super, wie er das macht, weil ich finde es tatsächlich schwierig, dass man manchmal so eine gesungene Fantasy-Line irgendwie auf so einem Riff hat, was man geil findet und dann merkt man so, jetzt will ich irgendwie eine Aussage, die habe ich im Kopf, aber das ist total sperrig, das klingt irgendwie scheiße.
Und man hat sich schon so gewöhnt an die Fantasy-Line,
das hat so schön,
am liebsten so lassen würde.
Ja. Schön Flow, so, ne, das hat einen guten
aber
Klang.
Aber macht halt leider das keinen Sinn. Aber.
Rang, rang, das klingt halt geiler als dieses I got you oder was auch immer. So, und das ist halt manchmal schon schwierig. Aber die Nuss wird immer geknackt irgendwann.
Dann lasst uns mal jetzt auf dieses neue Album gucken, beziehungsweise auch natürlich reinhören. Erzählt uns einfach ein bisschen was über die Songs. Also vielleicht gehen wir mal direkt durch. Electric Horseman zum Beispiel.
Ja, unser Titeltrack, der war auch schon lange vor dem Titel da und vor dem Text, ne, da war erst die Inspiration eben diese bisschen die Snap-Gitarren mit dem Beat. Dann gab's irgendeinen Refrain, der wurde dann später bestimmt 5-mal geändert, bis er dann wirklich passte zur Idee und zu den Strophen. Und später, als wir dann die Idee hatten, unser Album Electric Horseman zu nennen, und üblicherweise haben wir immer einen Titeltrack auf dem Album, der so heißt wie das Album, kam dann die Idee daraus, den Electric Horseman zu machen.
Nach welchen Kriterien sucht ihr überhaupt so die erste Single aus? Also macht ihr das? Macht das die Plattenfirma? Oder was muss so eine erste Single haben?
Na, schon einfach erstmal Bauchgefühl und Emotion, so welche Songs kicken ein. Ne? Das hat man ja schon, dass du irgendwann hast du so 10, 12, 13, 14 Songs und dann hast du ja schon so ein paar Favoriten, so ein paar Lieblinge, wo du sagst, der Song ist stark, der ist stark. Dann guckt man natürlich auch, kann man den als Radiosingle überhaupt spielen? Ne? Weil wir haben natürlich auch Songs, die sind irgendwie richtig hart und voll ins Gesicht, sage ich mal. Oder in die Fresse, kann man ja auch im Radio sagen.
Voll so, in die Fresse.
Das passt halt dann nicht in, damit muss man dann den Radiosendern nicht kommen. Und da wägt man schon ab und dann gibt es immer so 2, 3 Kandidaten, wo man sagt, das sind eigentlich Singles. Das sind so die könnten so die Hits werden auf dem Album.
Mhm. Wobei das dann natürlich schon eine Teamarbeit ist mit den Profis von der Plattenfirma. Sie haben ja viel Kontakt zu den Kollegen im Radio. Die haben eine Radioabteilung, die haben dann ihre Labs und ihre Streaming-Plattformen-Kontakte und da wird schon zusammengesucht, was könnte denn der beste Vorbote sein für das Album, um möglichst viele Leute zu erreichen.
Mhm.
Also dann ist es kontraproduktiv, nach dem eigenen nur Bauchgefühl zu handeln und zu sagen, die gefällt uns einfach am besten, aber dann kriegt man nur Absagen vom Radio, ist sowieso schon schwer genug, also such mal zusammen im Team unter Berücksichtigung aller Einschätzungen, was denn da am besten sich eignen würde.
Lass uns weiter durchhören, ja. Country Girl.
Ja, schönes Lied, eine Ode an das Mädchen vom Land, ne? Oder besser gesagt, das ist ja wenn man den Text hier anguckt, das ist ja eher eine richtig coole Braut, die ihr Ding macht, ne? Also die ja auch nicht ihr mit dem Pferd durch die Prärie reitet, sondern die mit dem Pickup-Truck vor einen Club kommt und erstmal einen Whisky bestellt.
Zum
also,
Feiern in die Stadt kommt.
Ja. So eine moderne Pippi Langstrumpf.
Ja, eine coole Braut, die wir so, ne? Die wir abfeiern. Und das ist schon so, also eigentlich ein Song, auch ein bisschen ein feministischer Song, würde ich sogar sagen. Also eine starke Frau, die von uns gefeiert wird.
Na, hören wir mal rein. Dance a Boogie spricht ja für sich.
Absolut. Boogie, ne? Dance, also da ist alles gesagt. Der ist zum Beispiel entstanden bei besagter Rückzugsreise, wo wir mal so 3 Tage weg waren. Da hatte ich dieses auf der Gitarre mal irgendwie dieses Lick zu Hause abends irgendwie aufgenommen und dachte, das klingt irgendwie ganz, ganz catchy.
Ja, und dann habe ich es aufgegriffen und das Thema drumherum gebaut, also die Akkorde und den Beat und so. Und ich glaube schon Teile vom Refrain. Und dann sind wir eben zu unserem Rückzugsort im Spreewald und haben uns da hingesetzt. Und morgens um 6 war der Song dann fertig.
Ja, und da kam dann auch die Idee, dass wir so ein bisschen 70s-mäßig, also vom Sound her, ne? Das ist ja schon vorne, dass die Wah-Wah-Gitarre oder dieses Synthi oder wie auch immer man es nennen mag, ist ja ein bisschen untypisch für uns.
So ein bisschen Retro, ne?
Ist ein bisschen Retro, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass Riff, das Thema braucht das und dass das so ein bisschen, ja, so ein Retro-Vibe kriegt. Und das fanden wir dann schon ganz, ganz catchy. Und live haben wir den ja im letzten Sommer schon testen können und der geht sehr gut ab.
Best Friends Forever ist ja eigentlich euer Song.
Ja, genau.
Unser Lied.
Euer Lied.
Unser Song.
Das ist so auch ein bisschen so eine country-eske Ballade mit trotzdem sehr modernen Elemente, ne, wenn man den Bass zum Beispiel beachtet. Und ja, also der Song hieß ursprünglich Black Bronco.
Mhm.
Ne? Also es handelt von einem lonesome Dude, Cowboy oder whatever, der auf seinem Pferd durch dick und dünn getragen wird und das Pferd ist eigentlich sein bester Freund. Metaphorisch ist es dann natürlich übertragbar in unsere Freundschaft, wo der eine den anderen stützt und unterstützt und mit ihm zusammen durch dick und dünn geht. Und dann, also der Refrain ging erstmal nur um eine Hommage an I'm Riding Black Bronco, so ging er los und dann haben wir irgendwann gesagt, das trifft's nicht genug auf den Punkt. Da muss der Refrain noch ein bisschen deutlicher werden in der Message, die der Song eigentlich haben soll und dann kamen wir auf Best Friends Forever.
Und stellt man sich das dann so vor, ihr beide sitzt dann da oder sitzt dann die Band auch da und ihr spielt das so vor euch hin und der eine sagt so, der nächste sagt so oder wie?
Das ist unterschiedlich, aber meistens sitzt Sascha alleine da. Mhm. Ne? Und wir tauschen uns natürlich aus ganz viel. Also er schickt mir dann immer, also ich meine, es gibt 100 Versionen, bevor so ein Song fertig ist. Ne? Auch textlich und vom Arrangement und dann immer wieder rüber und guck mal, was denkst du denn? Finde ich auch. Und was hältst du von dem? Ist es nicht so plakativ? Eigentlich, nö, überhaupt nicht plakativ. Es bringt es genau auf den Punkt, dieses Best Friends Forever. Und so geht es dann hin und her. Und dann gibt es immer Anmerkungen. Ich finde hier, da könnte man das nochmal wiederholen. Und dann, okay, probiere ich mal. Oder dann ist doch too much. Und so entsteht das so peu à peu.
Und dann die Band kommt insofern dann so tun, dazu, dass die natürlich dann aufnehmen auch im Studio den Song und da bringt dann jeder sein individuelles Ding noch mit rein, da kommt die Harp auf einmal drüber oder der Drummer macht ein bisschen was anders, wie es auf dem Demo war und so, kann sich da jeder dann noch reinlegen in das Bett, das schon da ist und dann sind wir eine Band, die in 2 Ebenen funktioniert und wir nehmen erst im Studio die Songs fürs Album auf und dann setzen wir uns irgendwann ran und gucken, wie bringen wir die live auf die Bühne. Und bei uns ist da schon ein Unterschied. Unser Anspruch ist jetzt nicht genau so zu klingen wie auf dem Album, sondern es ist eine andere Bühne im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir eine große Band am Start mit 10 Leuten insgesamt mit Bläser, Satz. Und da sitzen wir dann zusammen im Proberaum und gucken, wie kann der Song am besten live funktionieren. Und da kann der auch mal ganz anders sein wie auf dem Album.
Genau. Über die Tour sprechen wir gleich noch. 3 Songs können wir noch hören. Welche sollen das sein? Könnt ihr euch aussuchen?
Dürfen es denn noch sein?
Könnt ihr euch aussuchen.
Also genau. You muss auf jeden Fall sein. Ne?
You ist Ilse. Unsere letzte Single jetzt gerade. Und ein Song, den wir auch sehr besonders finden, weil es eben, wie gesagt, nicht nur uns betrifft, sondern wir das mit Ilse de Lange machen, im Duett, nicht im Trio quasi. Hm.
Wie kam es dazu eigentlich?
Na, wir haben es ja schon mal gemacht mit ihr, also im musikalischen Sinne, bei Jolene 2015 beim Dos Bros Album.
Richtig.
Und das wurde ja zu einem unserer größten Hits mit, also auch Airplay-mäßig, ne, war das eine extrem erfolgreiche Nummer für uns. Und den Song hatten wir und wir hatten das Gefühl, das wird eine Single. Der ist poppig, aber trotzdem kernig so, ne? Also passt zu uns und ist trotzdem sehr poppig. Aber irgendwie fehlte noch was und wir dachten, ein Feature mit einer weiblichen Stimme darauf könnte dem Song nochmal eine ganz andere Ebene geben.
Also auch ein Love-Song ist, es geht um dich, um you, ne? Und dann eine Lady, die da antwortet und ihren Teil beiträgt und dann kam er halt auf Ilse, weil das war ja schon ein Winning-Team schon von 2015 mit Jolene und da haben wir ja das Demo geschickt. Und sie fand es ad hoc grandios und die Idee und den Song hat dann in Holland mal eine Spur aufgenommen, eingesungen im Studio bei sich und uns das rübergeschickt. Ich habe es eingebaut in unser Demo-Mix und dann war klar, okay, das muss mit Ilse passieren.
Da war mal geflasht und mir gesagt, wie geil klingt das denn?
Ist auch einer meiner Lieblingssongs übrigens.
Ja, schön. Ja.
Zwei können wir noch.
Was haben wir denn da noch?
Ich weiß, es ist so Never Say Never.
Ja, Never Say Never ist natürlich ein richtig klassischer Boss-Hoss-Country-Track. Also das ist so Boss-Hoss im Kern. Ne? So klangen wir schon 2005 auf dem ersten Album. Und wir gucken eigentlich, dass wir immer auch Songs auf dem Album haben, die genau das abbilden. Ne? Also so stellt man sich Boss-Hoss in einem kleinen Club auf einer Bühne nachts um 11 vor, irgendwie, wenn sie hochgehen und einen Song schmettern. Und der ist ja textlich auch, besingt auch ein bisschen so den Werdegang, ne? Die Band, die mit ihrem Country-Sound, der erstmal nicht so gewünscht ist überall oder wie es bei uns am Anfang
keine
auch
Schublade gibt.
Am Anfang auch gesagt haben, mit Country-Musik wollt ihr jetzt durchstarten, was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Kein Mensch braucht in Deutschland Country-Musik so, ne? Und so gewinnst du keinen Blumentopf mit und wir haben es trotzdem durchgezogen und das handelt so ein bisschen davon, wie man halt spielt und uns doch scheißegal, ob ihr da Bock drauf habt, wir haben Bock drauf und es wird mehr und mehr und mehr und siehe da, am Ende ist es erfolgreich.
Absolut und ihr wart ja vor kurzem bei Knapp daneben, wie war das für euch quasi, diese eigene Musik, die ja normalerweise mit Gitarren unterlegt wird, jetzt am Klavier zu hören?
Das war großartig.
Richtig
also,
toll.
Wir hatten ein bisschen Bammel und konnten uns das gar nicht so richtig vorstellen. Dann hieß es noch, ja, ich bring mal mit die Gitarre. Ich so, ja klar bring ich die Gitarre mit. Ne? Und dann waren wir hier mit der Gitarre und dann sagt er, hey, du Gitarre brauchen wir eigentlich gar nicht. Dachte man schon, oh Gott,
was war das denn jetzt?
Ja. Am Flügel, nur Klavier, noch nie gespielt. Wir haben an dem Tag selber mittags zum ersten Mal zusammen das mal ein bisschen geprobt, ne? Soundcheck sozusagen gemacht.
Aber eigentlich mehr Soundcheck als geprobt, ne? So richtig geprobt habt ihr gar nicht.
Das haben wir auch gar nicht durchgespielt. Es sollten ja ein paar Überraschungsfaktoren noch dabei sein. Ja. Aber da hatten wir schon ein bisschen Bammel, weil wir eigentlich sonst immer recht gut vorbereitet auf eine Bühne gehen. Und das war da eben nicht der Fall.
Ja.
Weil es auch gar nicht in unseren Händen lag, hatten wir da ein bisschen, ja, nicht Angst vor, aber Respekt vor dem Auftritt. Waren sehr gespannt, wie das wird. Aber es war dann echt grandios. Und ich glaube, jeder, der da war, hat es gefeiert. Heiner hat sich nochmal bedankt im Nachgang für ein tolles Ergebnis, auch mit der Quote, war wohl ziemlich stark.
War mega.
Und ihm hat es auch richtig Spaß gemacht und uns auch. Und wir haben gesagt, sofort wieder.
Und jetzt muss man sagen, dass Heiner natürlich auch ein begnadeter Pianist ist, das wussten wir natürlich im Vorfeld nicht. Ne? Und das hat uns schon umgehauen. Dann auch. Das ist ja auch ähnlich wie bei Sing meinen Song, wenn du deine eigene Musik so ganz anders mal von jemandem interpretiert zu hören kriegst, ist schon irgendwie, das flasht einen auch. Also das ist schon ganz besonders, weil wir natürlich das auch sonst immer nur auf unsere Art machen. Und das war toll. Einen haben wir noch?
Einen haben wir noch.
Also ich weiß nicht, Nice But No ist wahrscheinlich zu hart, oder? Für euch. Hast du den im Kopf?
Du kannst auch Three Little Words machen.
Der ist doch nicht jugendfrei.
Das macht doch nichts.
Die sind ja alle
abends. Wir sind ja aus dem Super abends.
Three Little Words, ja. Ganz niedlicher Song, ne?
Mhm.
Ja. Mit Ukulele fängt er an und kam auch später erst die Idee mit der Auflösung, ne? Weil jeder denkt natürlich, die Three Little Words sind I Love You. In dem Fall ist es eben nicht, weil die Angebetete die große Liebe leider nicht erwidert und doch nach mehrfachen Versuchen und immer wieder abgeblitzt wird, sagt der Protagonist am Ende, fuck you too.
Ja, er ist einfach sauer. Man kann es auf den Punkt bringen. Und es ist aber, wir fanden das ganz cool, das so zu drehen, weil das eben eine schöne Überraschung ist, dass man das eben mal umdreht und man kann ja auch mal, ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, ne? Und natürlich ist das völlig klar, läuft so, dass wenn du jemanden, dich verliebst in jemanden, dass der das nicht erwidert, kommt vor, aber man kann auch mal, ne, und das macht ja glaube ich auch jeder für sich, sich das dann so denken, dann halt nicht, Mann, so, du.
Und dann aber trotzdem positiv weiter. Ich finde, der Song hat trotz der harten Message irgendwie einen positiven Vibe.
Absolut.
Und so sollte man mit so einer Situation dann auch umgehen.
Ja, und das befreit einen ja auch, das dann mal so zu sagen. Sich selbst zumindest.
Genau, da hören wir jetzt rein. Und jetzt kommen wir aber zum Schluss auf eure Tour.
Ja, unbedingt.
Ja, das ist natürlich das, worauf immer alles hinausläuft. Auch bei jedem Album. Bei jedem Song, der entsteht, am Ende ist unser Herz auf der Bühne zu Hause. Wir wollen und müssen auf die Bühne. Wir sind eine Liveband. Das ist das, was uns am allermeisten gibt, würde ich sagen.
Ja, um nochmal auf Corona zu kommen, das war ja das eine, dass wir immer verschieben und alle davon leben und so, aber auch unsere Gewohnheit. Ne? Seit fast 20 Jahren machen wir das jedes Jahr mindestens 2 Touren. Wir haben selten eine Pause gemacht. Ich sage immer, wir sind one of the hardest working bands in Showbusiness. Wir waren wirklich fleißig. Am Anfang haben wir jedes Jahr ein Album gemacht und sehr, sehr viel gespielt. Und auf einmal spielen wir nicht mehr, ein ganzes Jahr lang, 2 Jahre nicht mehr. Also da hat uns schon richtig was gefehlt, so in der Gewohnheit allein.
Ja, und wir sind Bühnensäuer, wir müssen da rauf. Ne? Und ich meine, jeder, der schon mal bei Bosshaus war, weiß auch, dass Sascha hat es vorhin schon mal angesprochen, es gibt schon einen deutlichen Unterschied zum uns auf dem Album hören und uns nochmal live erleben.
Das stimmt. Also
der Schlüssel zu Bosshaus ist live, weil wir da einfach nochmal viel, viel mehr Gas geben, weil wir wirklich, wie schon gesagt hat, auch die Songs ganz anders interpretieren. Also es ist nicht das Gleiche nur auf einer Bühne, sondern wir spielen unsere Songs selbst anders, ausufern. Wir haben sehr viel Solo-Parts. Also und für uns ist das Live-Spielen wirklich das Elixier. Also man muss da hinkommen und sich das ansehen.
Leute, allein schon das Visuelle, was man auf der Platte nicht hört oder auf Spotify. Ne? Auf der Bühne sieht man halt 10 Typen, 10 Characters, auch alle vorher eine Show überlegt. Viel passiert aber spontan. Also es ist fast jedes Konzert ist immer ein bisschen anders wie das nächste oder das davorherige. Also wir lassen auch viel einfach mal passieren on the fly. Was live passiert, passiert halt. Mhm. Ja. Und wenn einer einen guten Run hat im Solo, dann spielt er noch eine Runde. Und insofern sind da viele Überraschungen dabei. Wir haben dann natürlich eine fantastische Crew mit Lichtdesign und Bühnenelemente, die passieren Überraschungen. Also das ist schon nochmal eine andere Ebene im Vergleich zum rein auditiven Genuss.
Wann geht's los?
Geht los im September. Bis Oktober sind wir unterwegs in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch in Berlin.
Ja, unbedingt vorbeikommen.
Und jetzt erstmal das Album. Schön, dass ihr da wart. Wünsche euch viel Erfolg. Drückt euch die Daumen, dass das alles so klappt, wie es soll.
Dankeschön.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja.